Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. In dieser Folge des Podcasts treffe ich Stefan Nisters. Mit seinem Partner Thorsten Wagner betreibt er mit der Firma Art of Fire Design Forum eine der größten Kaminbaufirmen in Nordrhein-Westfalen. Er erzählt uns, wie und warum er als Schornsteinfegermeister auf das sichere Einkommen verzichtet hat und zum Ofenbauer wurde, wie sie dabei vorgingen, was ihn antreibt und welche Sorgen und Nöte ihn beschäftigen. Schönen guten Morgen, Stefan. Vielen Dank, dass du uns in eure beeindruckende Ausstellung eingeladen hast.
Hallo Andreas, freut mich, dass du da bist.
Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, eigentlich erst über unseren Großhändler und dann bist du noch mal im Meisterkurs gewesen, wobei das ja gar nicht notwendig war und ich weiß auch nicht, ob du viel gelernt hast. Du warst Schornsteinfeger, damit hast du angefangen.
Ich bin ganz ursprünglich nach meinem Schulabschluss ins Handwerk eingestiegen und habe eine Lehre als Schornsteinfeger gemacht, habe da den typischen Werdegang gemacht mit Meisterprüfung. Und war dann da auch in den verschiedenen Berufsverbänden mit aktiv und war im Meisterprüfungsausschuss und im Gesellenprüfungsausschuss im Schornsteinfegerhandwerk, bevor ich dann da irgendwann den Ausstieg in Anführungszeichen markiert habe und mich eher dem Ofenbau zugewendet habe. Ja.
Und wie kam das? Du warst ja dann da richtig drin, so als Schornsteinfeger hast du ja eigentlich auch, wenn du dann deinen eigenen Bezirk hast, hast du ja ein sicheres Einkommen. Warum packst du das weg?
Das ist eine Frage, die im Moment sind ja latent unsichere Zeiten und Unsicherheitsgefühle steigen wieder auf. Da werden wieder Fragen nach Sicherheit gestellt. Generell muss man sagen, dass Sicherheit ja nur eine Komponente vom Wohlfühlen ist. Sicherheit geht ja häufig auch einher mit Monotonie und Alltagsroutine. Es gibt mit Sicherheit vielfältige Geschichten und ich könnte stundenlang über den Entscheidungsprozess damals berichten. Kurz zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, dass das Schornsteinfegerhandwerk aus meiner Sicht sich in den letzten Jahren immer weiter weg vom Handwerk entwickelt hat, hin zum Verwaltungsfachangestellten oder Teilbeamtentum und die handwerkliche Komponente eigentlich zu kurz kommt und das Handwerk an sich immer mehr zum Erfüllungsgehilfen für Politik mutiert. Okay. Und das ist wenig in der Alltagsroutine für mich dann wenig zufriedenstellend gewesen hat mich jetzt nicht unbedingt mit Spaß erfüllt, da morgens aufzustehen und der Tätigkeit nachzugehen. Und da ist, der Gestaltungsspielraum und die persönliche Befriedigung und die Wertschöpfung und die Erfolgserlebnisse und die vielen schönen Komponenten in unserem Beruf oder in der Ausgestaltung des Berufs, den wir jetzt hier machen, deutlich befriedigender als dem sicheren Tagwerk der Monotonie hinterherzugehen.
Ja. Okay. Wie bist du auf den Ofenbau angekommen? Also über die Berührungspunkte vom Schornsteinfeger oder?
Ja, also letztendlich natürlich, weil man mit vielen Sachen auch konfrontiert wird in seinem Tagesgeschehen und sagt, okay, das kann man eigentlich auch schöner machen oder geht auch besser. Und wie so häufig braucht es dann irgendeinen Impuls. Und wir haben uns ja damals hier im Duett selbstständig gemacht, mein Geschäftspartner Thorsten Wagner und ich. Wir kannten uns, weil wir beide auch schon in der Verbändearbeit im Schornsteinfegerhandwerk unterwegs waren. Und ja, irgendwann hat man mal eine Idee und spricht die aus und dann denkt man halbwegs, das ist ja skurril. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch mal nach einer Immobilie gucken. Und auf einmal war diese Immobilie da und dann wurde aus der flotten Idee und dem laxen Ausspruch, man müsste eigentlich mal, nahm das Ganze dann irgendwie Formen an. Und wie das immer so im Leben ist, wer die Lippen spitzt, der muss auch pfeifen. Und wie das dann sich ein bisschen konkretisierte und das nicht nur eine fixe Idee war, stand man dann tatsächlich vor der Entscheidung, gebe ich mein bisheriges Leben in der Sicherheit auf und gehe halt diesen Schritt in das vermeintlich Unsichere. Und da gab es natürlich viele Leute, die gesagt haben, wie kannst du nur den sicheren Hafen verlassen? Aber ich kann, glaube ich, heute rückblickend sagen, dass das durchaus keine schlechte Entscheidung war.
Definitiv.
Ja.
Ihr habt, euer Firmenname ist Art of Fire Design Forum. Mhm. Ganz schön lang.
Ja, ganz schön lang, haben wir auch lange mit uns gerungen. Warum Designforum und so weiter. Erstens hat sich bei der Namensfindung damals herausgestellt, dass Art of Fire sehr stark im Feuerwerkssektor unterwegs ist und Designforum eine Bühne für das Feuer, das war immer der Leitgedanke für unsere Ausstellung, dass das, was uns umtreibt, wir tun das, was wir tun, natürlich auch zum Geld verdienen, aber vor allem treibt uns an, dass es uns Spaß macht und dass wir uns ausleben wollen, dass wir uns verwirklichen wollen und dass wir die Projekte, die wir machen, mit Leib und Seele machen. Und ich glaube, das ist Grundvoraussetzung dafür, dass man gut ist, ist, dass man das, was man tut, mit Leidenschaft tut. Und ja, das war letztendlich auch der Stein des Anstoßes, warum wir es überhaupt gemacht haben. Und das sollte man bei aller Alltagsroutine und bei allem Stress, der sich natürlich im Alltag auch ergeben kann und bei allem, was so das Tagesgeschäft mit sich bringt, auch nicht vergessen, dass der Impuls und der Leitgedanke halt war, das zu tun, was einem gefällt und was einem Spaß macht. Ja.
Macht Sinn.
Ja.
Ihr habt das zusammen gemacht mit zwei Personen. Jetzt kenne ich viele Beispiele, wo das nicht funktioniert hat. Bei euch scheint es gut zu funktionieren. Habt ihr da ein Erfolgsrezept?
Ja, der Schein trügt nicht, das funktioniert sehr gut zwischen uns beiden. Erfolgsrezept, wir kannten uns vorher relativ gut. Wir sind zwei sehr unterschiedliche Typen, die sich sehr, sehr gut verstehen und wir können auch gut Freizeit miteinander verbringen, tun das aber sehr selten.
Okay.
Das ist vielleicht ein Rezept, also wir tragen unser Privatleben nicht auch noch in unseren Tagesablauf rein, weil wir sehen uns natürlich in unserem Alltag häufig genug. Und ja, ich denke, ein gegenseitiger Respekt ist wichtig, aber das ist, sag mal, wie in einer guten Ehe Grundsatz einer jeden Beziehung. Eine gemeinsame Zielsetzung, das ist, wir haben gemeinsame Ziele, auf die wir hinarbeiten und wir haben halt unterschiedliche Herangehensweisen und sind halt durchaus auch in der Lage, ja, in einer Diskussion zu gucken, ist der eine Weg der andere Weg oder ein Mittelweg vielleicht die beste Möglichkeit, um diese Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das ist letztendlich das Erfolgsrezept. Und ja, dass man sich auch mal Sachen sagen kann, die unangenehm sind, das gehört halt auch mit im Leben dazu. Aber in einer guten Partnerschaft ist man halt auch deutlich schlagkräftiger und einsatzbereiter, als man das als Einzelkämpfer ist. Ja. Und ich sag mal, die Herausforderungen an die Führung eines Unternehmens, auch eines Handwerksunternehmens, sind ja heute so vielfältig, dass das eine Einzelperson eigentlich so gar nicht mehr leisten kann. Und eigentlich wird es da auch mit zwei Leuten schwierig, aber sag mal, ein souveränes Unternehmen besteht ja heute von der sag mal, Produktentwicklung, vom Marketing, von der Qualitätssicherung, die Buchhaltung, Personalverwaltung, Fahrzeugverwaltung, Lagerverwaltung, natürlich eine Zieldefinition, ein Horizont, wo wollen wir hin, wo sind unsere kurzen und mittelfristigen Ziele, Strategien, um diese Ziele zu erreichen. All das als Einzelperson zu bewerkstelligen ist nahezu unmöglich und deswegen sind in den großen Unternehmen heute ja alleine die Vorstände mit verschiedenen Themenbereichen besetzt. Ja. Und letztendlich, wie soll ein Handwerksunternehmen adäquat am Markt bestehen, wenn das alles durch einen Einzelkämpfer versucht wird abzuleisten, das geht gar nicht. Und tatsächlich ist dann auch gut, dass man irgendwann, wenn die Arbeitsbelastung sehr groß ist, sich auch mal zu zweit zusammensetzen kann und kann sagen, hör mal, wie würdest du das jetzt lösen oder wie machen wir das denn? Und nicht jede Entscheidung alleine für sich treffen muss. Ja. Das ist empfinden wir zumindest eher als stützend, als blockierend oder als Hindernis. Ja. Ne?
Ihr habt ja auch eine gewisse Größe. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Oder?
Ja, wir haben natürlich auch schon mal einen Wechsel in der Mitarbeiterschaft. Da kommt mal einer dazu und mal geht wieder einer weg. Das mit dem Personal aufbauen ist ja in den letzten Jahren durchaus kompliziert und nicht ganz so einfach. Wir pendeln im Moment um die 20er-Marke, mal 21, 22. Haben natürlich auch immer gerne noch Bedarf für den einen oder anderen. Aber es ist auch schwierig, neue Leute in die bestehende Mannschaft mit rein zu integrieren. Okay. Denn tatsächlich ist die Maxime, dass neue Leute sich natürlich in das Unternehmen einfinden müssen und nicht das Unternehmen dafür da ist, das Privatvergnügen des jeweiligen Individuums irgendwie zu stützen. Natürlich haben Mitarbeiter heute viele Freiheiten und können viele Forderungen stellen, aber am Ende des Ganzen muss natürlich der Chor gemeinsam singen. Und das geht halt nur, wenn man die Individuen hier ins Unternehmen integriert und die Maxime bleibt, dass man fürs Unternehmen arbeitet und nicht das Unternehmen für die Mitarbeiter arbeitet.
Okay. Wie versucht ihr an Personal, oder sagen wir gerade im Ofenbau, ist ja nicht ganz so einfach, glaube ich.
Ja, wie versuchen wir über an Personal ranzukommen? Wir haben natürlich diverse Online-Marketing-Kampagnen gestartet, wie man das heute so macht, mit Algorithmen halt erstmal einen großen Trichter aufspannen und dann fein justieren und gucken, was dann am Ende rausfällt. Manchmal spielt der Zufall halt auch eine Rolle, dass man irgendwen kennt, dann natürlich aus der bestehenden Mitarbeiterschaft, dass es Empfehlungen gibt, Freunde, Verwandte und so weiter, dass man irgendwie aktiv anderen Mitarbeiter abwirbt, ist eigentlich bei uns in der Branche ja nicht üblich und eigentlich auch nicht gängig und aufgrund der größeren Distanzen ja meist auch gar nicht irgendwie attraktiv. Wir haben, glaube ich, eine ganz gute Grundmannschaft zusammen, bilden natürlich auch aus, versuchen also selber Nachwuchs ranzuziehen. Ist mit Sicherheit auch herausfordernd heute, weil, sag mal, in letzter Konsequenz nicht so der wahnsinnige Ehrgeiz dahinter steckt, sich wer weiß wie hier reinzuhauen in die Materie. Und der Zeitgeist, der gesellschaftliche Zeitgeist heute eher davon spricht, dass man einen Job macht und keine Berufung mehr ausübt. Und das ist natürlich schwierig, wenn man ein Produkt so mit Leidenschaft hat wie wir. Ja. Wenn dahinter nicht die entsprechende Leidenschaft steckt, dann kann man das Produkt nicht entsprechend verkörpern und dann wird es schwierig. Wir bilden aus, wir bilden kontinuierlich aus, haben aber auch da den ein oder anderen Abgang verzeichnen müssen und auch den ein oder anderen schon mal, ja, nennt man es Misserfolg oder zur Kenntnis nehmen müssen. Das liegt halt daran, dass heute der Zeitgeist halt ein anderer ist, muss man einfach mal so
sagen. Ja gut, ich sag mal, sind vielleicht früher auch andere Bereiche gewesen, oder die Auswahl war vielleicht auch ein bisschen größer.
Letztendlich der Wille, ein Ziel zu erreichen, war, glaube ich, bei den jungen Leuten auch größer. Heute macht man halt mal erstmal was und wenn das nichts wird, dann macht man halt nochmal irgendein Sabbatjahr und dann macht man wieder was Neues und was anderes und das ist nicht so ganz mein Lebensweg gewesen. Ich habe mir eigentlich immer Ziele gesetzt, habe versucht, die zu erreichen. Ja. Und wenn das erreicht war, dann konnte man mal gucken, ob man nochmal irgendwie was anderes macht. Aber erstmal wurde mal das Ziel erreicht, was man sich gesetzt hat. Weil wie hat mein Vater immer so schön gesagt, wenn man alles anfängt und nichts zu Ende macht, dann bleibt man halt doch immer ein Anfänger. Und das war nicht so die Zielsetzung, die ich mir gesetzt hatte.
Da ist was dran. Ihr seid hier sehr stark auf Gaskabine gegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. interpretiert?
Ja, sagen wir so, wir sitzen hier im Ballungsraum, mitten im Ruhrgebiet, nicht weit von Düsseldorf. Bevölkerungsreichste Gebiet in Deutschland. Die Anzahl der Holzfeuerungen sind hier naturgemäß geringer in den Ballungsräumen, weil der Nachbar halt nicht unbedingt mit dem Trecker hat Holz anliefert und im Ballungsraum das Holz zu kaufen jetzt auch nicht jedermanns Sache ist und Holzlagerung und so weiter natürlich auch eine Rolle spielt. Die ganzen Emissionsvorgaben, Nachbarschaftsbelästigungen, Rauchbelästigungen in den Ballungsräumen naturgemäß eine größere Problematik darstellen, als das jetzt im ländlichen Bereich der Fall ist. Und in unserem Kundenklientel tatsächlich Feuer und Kamin primär erstmal Einrichtung und Ambiente ist und nebenbei dann auch noch warm macht. Mhm. Aber wir kommen eigentlich, oder unsere Kundschaft kommt eigentlich nicht über die heiztechnische Schiene, sondern eher aus dem Interieurdesign und aus der gestalterischen Ebene. Und letztendlich entscheidet der Kunde ja das, was für ihn das passende Produkt ist und was er haben will. Und da sind die Gaskamine im Ballungsraum naturgemäß stärker nachgefragt als jetzt im ländlichen Raum vielleicht. Und von daher beschäftigen wir uns natürlich viel auch mit Gaskaminen und haben da viele Anlagen, die wir bauen. Aber wir bauen natürlich auch Holzfeuerungen und wir bauen Grundöfen, wir bauen wasserführende Kamine. Also eigentlich decken wir das typische Berufsfeld komplett ab, zugegebenermaßen mit einem großen Anteil an Gaskaminen, ja.
Und da habt ihr auch Komplettlösungen gemacht, so ganz eigene Geschichten? Mit Komplettgestaltung oder?
Was heißt Komplettlösung, Komplettgestaltung? Ja, wir gehen immer davon aus, dass wir nicht nur eine Feuerstätte bauen, sondern dass wir Wohnräume gestalten. Und das ist natürlich insbesondere bei einer sehr breiten Materialauswahl Thema. Also nicht nur die typischen keramischen Baustoffe, die wir so kennen, sondern wir haben uns sehr früh Gedanken gemacht, Möbelkonzepte zu entwerfen, haben auch sehr aufwendige Luftmessungen gemacht, Schadstoffmessungen gemacht, Gasenmaterialien aus, also fernab, dass das Ganze nicht abbrennt, ist ja das eine, aber wenn Lackoberflächen auf einmal ausgasen, Luftqualitäten sich verschlechtern, die Kunden auf einmal krank werden, weil sie einen schönen Kamin hatten, dann wäre das natürlich irgendwie eine schlechte Herangehensweise. Deswegen haben wir, als wir mit unserer Produktgruppe Wall Concepts angefangen haben, mit dem TÜV an Musteranlagen Luftqualitätsmessungen gemacht, haben festgestellt, ob sich die Luftqualität verschlechtert, haben festgestellt, dass das mit einigen Tricks und Kniffen, die wir uns überlegt haben, nicht der Fall ist. Die üblichen Verdächtigen lauten wie immer in unserer Branche Dämmen und Lüften. Da haben wir dann dran rumgetüftelt, haben vor einiger Zeit halt unsere Produktgruppe Wall Concepts in den Markt gebracht, die architektonische Herausforderung, dass immer weniger Stellwände im Wohnraum vorhanden sind und sich auf der letzten Masterwand quasi die Themenbereiche Home Entertainment, TV, ein bisschen Stellfläche für Kerzen, Bierdeckel und sonstige Stehrümchen und natürlich die Feuerstätte als Blickfang mit integrieren lassen müssen. Da sind wir mit unserer Produktgruppe Wall Concepts doch in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen und das Produkt wird im Markt gut angenommen. Und das fächert sich natürlich weiter aus, dass der Wohnraum halt zunehmend dann mitgestaltet wird. Und nicht zuletzt natürlich auch durch die Corona-Phase befeuert, wächst der Wohnraum dann immer weiter in den Freiluftbereich raus, also in den Gartenbereich oder in die Outdoor-Bereiche mit raus. Und da haben wir natürlich in den letzten Jahren auch unser Portfolio entsprechend angepasst, ergänzt und uns auch ja in dem Outdoor-Bereich ganz gut etabliert, ja.
Die Wall-Konzept-Geschichte, macht ihr die ausschließlich über euch oder bietet ihr auch anderen Ofenbauern an?
Nee, das ist eigentlich ein typisches Produkt, was wir für uns machen. Wir sind jetzt nicht in das Marketing gegangen und mit dem Ziel, das dann in die Breite zu treten. Aber mit Sicherheit, wenn da der eine oder andere Bedarf hat, kann man da mit Sicherheit auch als Zulieferer unterstützend tätig sein. Das ist eher unproblematisch. Okay. Aber unser Ziel ist ja jetzt nicht, zum Hersteller zu mutieren und sag ich mal, einen Vertrieb aufzubauen für unsere Produkte, sondern tatsächlich notwendig. Wir wollen die Produkte realisieren und bei den Kunden umsetzen. Mhm. Das
ist der Haupt.
Das ist unsere Zieldefinition, ja.
Gibt es Hersteller, mit denen ihr besonders gerne zusammenarbeitet?
Naja, letztendlich die Hersteller, die wir im Sortiment haben und die wir auch vertreiben. Wir sind ja durchaus in der glücklichen Lage, dass die meisten Hersteller eine Zusammenarbeit mit uns jetzt eher favorisieren würden und weniger erpicht wären, die abzulehnen. Von daher können wir uns mehr oder weniger aussuchen, mit wem wir denn zusammenarbeiten möchten. Und wir arbeiten dann natürlich mit dem Herstellerportfolio zusammen, von denen wir überzeugt sind, dass die ganz gut passen und vor allem, dass die sich ergänzen. Weil wir wollen ja jetzt nicht von drei Herstellern immer das Gleiche zeigen, sondern wir wollen, dass die Hersteller sich ergänzen. Im Gaskaminsegment ist halt mit Sicherheit die Firma Calfire, die da ja als Marktführer zu bezeichnen ist und von Funkenflug und Authentizität im Flammenbild und so weiter doch die ein oder andere Benchmark gesetzt hat. Wir arbeiten auch mit Element 4, also Element 4 zusammen, die das ein oder andere Produkt zu Calfire schön ergänzen. Mhm. Wir arbeiten dann logischerweise im Holzsegment auch wieder mit Calfire einsetzen, weil die sich ja in unsere gestalterischen Ansprüche schön einfügen. Der Anspruch, filigran zu sein, wenig Rahmenanteile zu haben, grifflose Bedienung und so weiter, sind natürlich Sachen, die sich bei uns im Interieurdesign stark niederschlagen. Wir arbeiten dann logischerweise auch mit Rüegg zusammen, die natürlich auch tolle Produkte haben, als ergänzende Sachen. Ich sage nur mal Cubeo beispielsweise als Stichwort, aber natürlich auch für ihre Qualität und die Hochwertigkeit bekannt sind. Wenn wir im wasserführenden Bereich sind, wenn wir Speicheröfen machen, natürlich auch bei dem einen oder anderen Panoramakamin ist Brunner dann ergänzend noch Zulieferer bei uns. Und damit schließt sich dann eigentlich auch der Kreis bei uns, was die Heizeinsatzhersteller angeht. Im Kaminofenbereich arbeiten wir seit Firmengründung bereits sehr zufrieden mit Scantherm zusammen. Scantherm hat ja, sage ich mal, den Markt auch durchaus ein Stück weit revolutioniert mit seinem Elementsystem und mit dem innovativen Gedankenansatz dabei. Sind natürlich auch sehr, sehr quirlig, was die ganze Emissionsminderung angeht und haben da also auch einen hohen Anspruch an die Produkte und mit denen arbeiten wir auch seit Jahren sehr erfolgreich und gut zusammen. Ja. Ja.
Also die meisten habt ihr dann auch über Jahrzehnte quasi im Programm?
Ja, das ist für uns maßgeblich übrigens auch im Bereich der Abgasanlagen. Für uns ist halt Zuverlässigkeit und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ein wichtiger Baustein, ein wichtiger Bestandteil. Wir sind im Exklusivkundensegment unterwegs und wir brauchen Zulieferer, die auch in der Lage sind, einen adäquaten Kundenservice abzubilden. Und ich kann nicht gebrauchen, dass der Support, der After-Sale nicht funktioniert, sondern da muss man sich in der Partnerschaft darauf verlassen können, dass jeder seine Hausaufgaben macht und wenn halt irgendwo mal eine Reklamation ist und eine berechtigte Reklamation ist, nicht darüber diskutiert wird, sondern dass die aus dem Weg geschafft wird und dass der Kunde zufriedengestellt wird. Das ist die Maxime. Und wir bauen da immer auf sehr langfristige Partnerschaften. Und da zahlt sich in der Regel ja dann auch aus, weil immer wenn mal irgendein Meter zu gehen ist, der nicht ganz so angenehm ist, dann geht der sich halt leichter, wenn man sich schon lange kennt und wenn man weiß, dass man verlässliche Partnerschaften hat und nicht jede Woche mit einem anderen zusammenarbeitet und immer der billigste Angebot macht, kriegt mal gerade einen Zuschlag. Das ist ja, also das ist so das Gegenteil unserer Geschäftsphilosophie, sage ich mal.
Ja, das ist partnerschaftlich letzten Endes.
Das ist partnerschaftlich, ja.
Gibt es besondere Projekte, von denen du uns berichten kannst, darfst, möchtest?
Ja, also wir haben natürlich eine Vielzahl von besonderen Projekten. Da ist immer so die Frage, was ist denn eigentlich besonders? Ist besonders, wenn es besonders groß ist, wenn es besonders teuer ist, wenn besonders viel schiefgegangen ist? da gibt es ja durchaus unterschiedliche Betrachtungsweisen, was besonders ist. Wir haben mit Sicherheit eindrucksvolle Häuser und eindrucksvolle Projekte, auch durchaus Immobilien, die vielleicht nur ein kleiner Teil der Bevölkerung zu Sicht bekommt. Ja. Und das ist durchaus schon respektabel, wenn man sieht, wie schön Leute wohnen können. Im Prinzip ist aber jedes Projekt an sich ja auch in irgendeiner Weise besonders. Mhm. Also auch Menschen sind ja besonders. Manchmal ist er durchaus ein sehr durchschnittlicher Kamin, vielleicht auch verbunden mit einem sehr besonderen Kunden von seiner Lebensgeschichte oder von dem Weg, wie der den Weg bei uns in den Laden gefunden hat, mhm, und wie die Zusammenarbeit entstanden ist. Also im Prinzip habe ich nicht die eine Geschichte oder, mhm, die eine Story, die man jetzt erzählt und sagt, da hänge ich die letzten 10 Jahre dran, sondern wir haben viele besondere Objekte und schöne Projekte und viele Sachen, wo man auch sagt, Mensch, das hat sich gelohnt, die Arbeit, mhm, die man da reingesteckt hat. Und das ist ja auch ein Großteil der Befriedigung, wenn man zu dem Gelingen eines Gesamtprojekts beiträgt. Denn der Kamin oder die Feuerstätte ist ja häufig nur ein kleines Puzzleteil in so einem Gesamtprojekt. Ja. Und wenn man dann als Teil davon zum Gelingen von einem Projekt beitragen kann und das Endergebnis betrachtet, dann ist das in der Regel doch sehr schön und macht Spaß. Und Inbetriebnahmen und Einweisungen in die Funktion und die Betriebsweise von den Anlagen sind mit Sicherheit in der Regel eher schöne Termine, ja, weil man halt ja das fertige Produkt sieht und das natürlich auch ein Teil der Befriedigung des täglichen Schaffens ist.
Arbeitet ihr dann viel mit Architekten oder Planern dann zusammen, mit denen ihr dann im Boot seid? Oder?
Ja, zwangsläufig hat sich das natürlich über die letzten Jahre ergeben, dass sich ein Netzwerk aufgebaut hat von Leuten, die immer wieder zu uns kommen. Mhm. Natürlich, weil auch da verlässliche Partnerschaft genauso wie im Zuliefererbereich ein Thema ist Ja, wenn man die Lippen spitzt und dann auch pfeift und seine Zusagen einhält und ein verlässlicher Partner ist, dann kommen natürlich die Partner auch wieder. Ja. Und da hat sich in den letzten Jahren dann tatsächlich ein Netzwerk aufgebaut von Marktpartnern, mit denen man da verlässlich und gut zusammenarbeitet. Das aber natürlich nicht abgeschlossen ist, sondern das ist natürlich ein dynamischer Prozess und wir arbeiten dran und hoffen, dass der auch noch weiter wächst.
Ja, aber das ist im Prinzip durch die normale tägliche Arbeit passiert oder habt ihr da auch besondere Ansprachen getroffen?
Naja, wir sind natürlich auch quirlig unterwegs, Eventmarketing sind durchaus auch ja immer mit offenen Augen und Ohren in der Welt unterwegs, mhm, und haben durchaus viele Sachen auch ausprobiert und manche Sachen klappen besser, manche Sachen, mhm, klappen schlechter. Aber generell, klar, wenn man immer nur in seinem Laden sitzt und wartet, dass die Leute reinkommen, dann wird sich das Feld derjenigen, mit dem man zusammenarbeitet, mhm, auf einen kleinen Rumpfstamm begrenzen. Wir sind ja beispielsweise durchaus auch bis hin zu europaweit tätig, kann man sagen. Also wir machen zum Beispiel auch für einen Fertighaushersteller die Installationen in England. Wir haben jetzt relativ frisch noch eine kleine Ausstellung, einen kleinen Showroom auf Mallorca eröffnet, sind also auch da aktiv. Und haben jetzt ein Projekt wieder in der Tschechei, wir sind in Südfrankreich, wir sind natürlich im Großraum London. Also wir sind durchaus nicht nur hier im direkten Umfeld aktiv, aber natürlich spielt sich das Hauptproduktportfolio und die Hauptprojekte sind natürlich hier im Umkreis 100 Kilometer um den Firmensitz, kann man sagen.
Wenn ihr so Projekte habt, die weiter weg sind oder im Ausland sind, sind das dann wieder eher Gaskamine oder auch wieder komplett alles dabei?
Unser komplettes Produktportfolio bildet sich da ab. Also das kann man schwerpunktmäßig eigentlich gar nicht so sagen.
Ich hätte jetzt gedacht, auf Mallorca ist ja eigentlich eher warm.
Mhm. Ja, auf Mallorca ist eher warm, aber vor allem die Residenz, also die Leute, die jetzt nicht nur im Sommerurlaub da, mhm, verbringen, sondern die Immobilien auf Mallorca haben, sind ja durchaus auch nicht nur im Hochsommer da, mhm, sondern auch im Herbst und im Frühjahr. Und da wird's natürlich abends dann auch schon mal ein bisschen frisch. Ich will nicht sagen kalt, aber frisch. Und dann spielt natürlich auch eine große Rolle, dass wir tatsächlich Interieurdesign, mhm, betreiben und die Wärme nur ein ergänzender Wohlfühlfaktor ist. Ja. Und da sind natürlich Gaskamine auch sehr beliebt, mhm, weil man sie mal eben für eine Stunde anmachen kann oder mal eben zum Frühstück anmachen kann. Das ist natürlich anders als bei einer Holzfeuerung. Wenn da der Abbrand gestartet ist, dann muss der halt erstmal zu Ende brennen. und beim Gaskamin hat man da natürlich natürlich eine höhere Flexibilität und kann den auch mal partiell stundenweise, wenn abends beim Grillen kalt geworden ist und man geht rein und häufig ja dann die Dame des Hauses sagt, ach, jetzt könnte ich doch nochmal so 2-3 Grad gebrauchen, eben auf den Knopf drückt und den anmacht. Und über die Betriebsmöglichkeiten mit Propan oder Flüssiggas, im Überbegriff Flüssiggas, ist das zum Beispiel auch auf Mallorca ja problemlos möglich, dass die sich ihre Flaschen mal eben bei der Anreise mitnehmen, die sie brauchen für die 2 Wochen Aufenthalt oder so. Das heißt, Brennstoffbeschaffung und Lagerung natürlich auch leichter organisierbar sind, als jetzt beispielsweise Brennholz zu organisieren, wenn ich nicht dauerhaft da vor Ort bin, oder organisieren zu lassen. Und deswegen sind Gaskamine durchaus auch sehr beliebt auf Mallorca, übrigens natürlich auch im Outdoor-Bereich. Also,
Wie funktioniert das mit dem Outdoor-Bereich? Das ist dann eine Ergänzung zum Innenbereich sozusagen?
In der Regel ja. Wir haben natürlich über das ganze Thema Freiluftküche und Kochen und Events auch draußen dann immer mehr Feuer als ambiente Gestaltung im Außenbereich. Das ist natürlich so, dass der Kunde dann häufig zum Wiederholungstäter wird und bei uns nicht nur ein Produkt bestellt, sondern mehrere Sachen bestellt, die sich ergänzen.
Ja. Ihr macht ja auch teilweise richtig große Events, hätte ich fast gesagt, mit Koch und, keine Ahnung, Grillmeister.
Ja, jetzt das Groß liegt ja immer im Auge des Betrachters, also Wacken ist größer, aber
aber ich sag mal, für einen normalen kleinen, ihr seid ja schon wirklich, ich glaube, in NRW mittlerweile der größte oder einer der größten Ofenbauer.
Weiß ich nicht, Haag ist glaube ich größer, aber ja, die Größe ist ja jetzt auch nicht immer alles im Leben. Also ja, wir geben uns Mühe bei Veranstaltungen natürlich eher auch eine nette Atmosphäre zu schaffen und ein nettes Publikum zusammenzukriegen. Leute, die auf der gleichen Wellenlänge liegen und die sich gegenseitig ergänzen. Und das ist mal größer und mal ein bisschen kleiner und da kommen auch schon mal ein paar Leute zusammen. Und so ein Abend ist in der Regel immer sehr konstruktiv oder so eine Veranstaltung ist in der Regel sehr konstruktiv und zieht in der Regel dann auch irgendwas nach sich. Also,
macht ihr diese Veranstaltung mit Eintritt oder ladet ihr gezielt ein?
Sowohl als auch. Okay. Also gibt sowohl Veranstaltungen, wo wir gezielt Publikum einladen, gibt aber auch Veranstaltungen, wo die Leute sich quasi dazu buchen können, wobei man sagen muss, die Veranstaltungen sind in der Corona-Zeit natürlich ein bisschen gedämpft worden. Und danach kam er dann in diese Krisensituation, wo keiner mehr irgendwie einen Kamin liefern konnte, weil die Nachfrage auf einmal so riesig war. Da war das dann auch schwierig, Zeitfenster freizukriegen, um solche Sachen zu organisieren. Da nehmen wir jetzt wieder Normalität an, dass wir da auch in dem Bereich der Veranstaltungen jetzt wieder, sag ich mal, in normales Fahrwasser reinkommen und diese Extremsituationen sich jetzt mal ein bisschen ausgewachsen haben. Ja, ja.
Gibt es denn ein Erlebnis, eine Anekdote, wo du sagst, das ist mal was Besonderes gewesen oder was zum Schmunzeln?
Eine Anekdote zum Schmunzeln. Ehrlich gesagt, wenn du mich da jetzt so abrupt drauf ansprichst, ich kann zig Anekdoten erzählen. Ob das immer so erzählenswürdig ist, weiß ich nicht. Ja, es gibt Missgeschicke, die einem passieren, Sachen, wo man sich amüsiert, wo man vielleicht auch schon mal die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil Zufälle irgendwie doofe Endergebnisse produzieren können. Aber jetzt einmal so die Anekdote, wo man sagt, das ist jetzt das, wo sich Heerscharen von Leuten belustigt fühlen das ist eher Tagesgeschehen, wo man das ein oder andere hat. Und, ja, die normalen Erlebnisse, die man alle so hat. Ne?
Thema Internetbewertungen. Sieht bei euch ja ganz gut aus.
Okay, ihr habt
auch ein paar.
Ja.
Macht ihr da aktiv? Geht ihr da vor? Oder wie betreibt ihr das?
Ja, wie betreiben wir das? Nee, letztendlich hast du da, glaube ich, wenig Einfluss drauf, was die Leute im Internet bewerten. Mhm. Der ein oder andere tut das halt, der ein oder andere tut das nicht. Ob solche Bewertungen immer die Nachhaltigkeit haben, die man ihnen zuspricht, sei mal dahingestellt. Letztendlich, sag mal, das Phänomen der Masse, die Masse irrt in der Regel nicht. Natürlich hat man auch immer mal den einen oder anderen, der von irgendwas enttäuscht ist oder wo man eine Erwartung nicht erfüllen konnte, vielleicht auch, weil die Erwartung falsch gesetzt war und der dann sich auch mal negativ über jemanden auslässt. Das kann man, glaube ich, nie zu 100% verhindern, aber wir gehen jetzt zumindest nicht her und kaufen irgendwelche Bewertungen oder bezahlen Geld dafür, um schlechte Bewertungen irgendwie löschen zu lassen oder ähnliches. Ja, also eigentlich sind die Bewertungen, die da sind, irgendwie von unseren Kunden erstellt und authentisch und was heißt eigentlich, die sind authentisch und sind da so, wie sie sich im Internet darstellen. Und ich glaube, die Fantasie, dass man das Internet beherrschen kann, ist irgendwie ausgeträumt. Ja. Also das Internet.
Aber ihr geht da jetzt nicht aktiv vor oder fordert die auf zu bewerten oder sowas?
Nein. Wir sind jetzt nicht aktiv, dass wir sagen, jeder soll eine Bewertung. Dafür sind die Bewertungszahlen, glaube ich, auch zu gering. Also wenn man das aktiv machen würde. Und ich glaube, das suggeriert dann auch irgendwas für den Kunden, also jemand, der da reinguckt und sieht, da sind zigtausend Bewertungen, der erkennt auch, dass die dann nicht mehr authentisch sind und ich sag mal, die Bewertungen spielen da schon authentisch auch das wieder, was unsere Realität hier auch abbildet, ja.
Hast du gesagt, ihr habt im Prinzip das ganze Portfolio. Gibt es eine Ofenart, die du selber bevorzugst? Oder was hast du zu Hause?
Ich bin ja bekennender Hobbypyromane. Das ist natürlich so, dass Feuer mich von Kindheitsbeinen an fasziniert hat. Ich sag mal, angefangen vom Lagerfeuer im Zeltlager. Da wurde der Virus, glaube ich, gesät. Und für mich gibt's kein Lieblingsfeuer. Jedes Feuer ist schön und ich könnte, das ist vielleicht so eine Art Berufskrankheit, ich könnte in jedem Zimmer einen anderen Kamin bauen. In der Tat habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit bei mir zu Hause umgestellt von Holzkamin auf Gaskamin, was mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass ich in der typischen Nutzerportfolio eines Gaskaminkunden falle, bin halt häufig erst spät abends zu Hause, bin häufig nicht tagelang zu Hause und wohnen ja nun mal auch im Ballungsbereich und auch wenn das natürlich geht, dass man sich zu Hause ein bisschen Holz hinlegt, weiß ich schon sehr zu schätzen, dass ich nach Hause komme und mal eben den Kamin dann anmache, um den Tag abzuschließen. Hab aber natürlich im Outdoor-Bereich auch die Möglichkeit, noch ein bisschen Holzfeuer zu machen. Und also Holzfeuer kommt schon nicht zu kurz bei mir. Das nimmt auch immer. Aber tatsächlich im täglichen Using, also im täglichen Nutzen, muss man einfach sagen, nutzt man den Gaskamin schon halt viel häufiger, wie ich das gerade beschrieben habe, dass man sonntags morgens beim Frühstück mal eben den Kamin anmacht und guckt, wie der Regen in den Garten fällt. Weil das schönste Wetter ist ja hier jetzt auch nicht immer so unbedingt angesagt. Ne? Oder dass man tatsächlich abends nach Hause kommt, nach einem mehr oder weniger anstrengenden Tag und mal eben für 2-3 Stunden nochmal Gemütlichkeit schafft. Ja. Und wer sich einmal an einen Raum mit Kamin gewöhnt hat, der kann ja eigentlich auch nicht ohne. Wie letztens ein Kunde so schön sagte, ein Haus ohne Kamin ist ja irgendwie auch kein Haus.
Okay. Ja, nehmen wir gerne mit, ne?
Würde ich so sagen, ja.
Ja. Ich erstelle auch bei Spotify eine Liste, eine Playlist. Mhm. Gibt es irgendein Lied, was du mit dem Ofenbau verbinden könntest?
Nee. Ich bin, anders als du, jetzt nicht so der wahnsinnige Musikaffine. Ich bin eher so der Konsument, der das Radio anmacht und mal guckt, was da gerade so läuft. Ich glaube, das ist auch stimmungsabhängig. Ne? Also vom Kamin kann man mit Sicherheit sehr ruhige und besinnliche Stunden verbringen und da ist dann eher sinnliche und ruhige Musik angesagt. Man kann aber auch durchaus feiern und Spaß haben und der Kamin brennt dabei. Und da geht es dann vielleicht ein bisschen knackiger dazu, aber ein direktes Lieblingslied habe ich nicht.
Okay. Wie siehst du die Ofenzukunft?
Wie sehe ich die Ofenzukunft? Ich glaube, dass Feuer eine Urmagie für Menschen auslöst. Und bei jedem großen Event, egal ob der amerikanische Präsident sich zu Wort meldet, ob die Handwerkskammer was Wichtiges zu verkünden hat oder ob es familiäre Großereignisse gibt, dann finden die immer irgendwie in Verbindung mit dem oder vor dem Kamin statt. Und ich glaube, man kann Menschen das Feuer nicht nehmen. Feuer verbindet Menschen, Feuer verbindet Groß und Klein, ob das beim Osterfeuer ist oder ob das bei sonstigen Anlässen ist. Wenn wir Anlagen in Betrieb nehmen, sitzen drei Generationen gebannt vorm Kamin und starren aufs Feuer. Ich glaube, das Feuer ist den Menschen nicht zu nehmen und das Feuer wird immer Mittelpunkt des Lebens sein. Feuer, Wasser, Licht gehören zu den Grundbedürfnissen der Menschen und die werden immer befriedigt werden müssen.
Ja, ja. Jetzt kriegen wir ja von unserer Politik immer andere Auflagen, immer höhere Auflagen. Da siehst du keine Gefahr, dass die uns irgendwann verbieten?
Verbieten wird aus meiner Sicht nicht funktionieren. Wir haben ja jetzt 2 Jahre hinter uns in Deutschland, die sehr von Verbotsmentalität geprägt waren, mit dem sehr mäßigen Erfolg, dass die Gesellschaft, glaube ich, das Gegenteil von dem tut, was sich die Verbieter von dieser Verbotsmentalität erhofft haben. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr mit Maß und Mitte und Augenmaß in der Gesellschaft wieder den Weg in die gutbürgerliche Mitte finden und die Extreme sich weiter aussortieren. Ich glaube, dass Verbieten eine Ultima Ratio ist, die man sehr, sehr stark beschränken sollte. Natürlich gibt es Möglichkeiten, Märkte zu steuern und natürlich gibt es Sachen, unvernünftige Sachen irgendwie zu reduzieren über andere Methoden als über Verbote. Dass die Branche sich natürlich hinsichtlich Umweltbelastungen fortentwickeln muss, wie andere Bereiche auch, ist Natur gegeben. Das ist halt so. Wir müssen halt gucken, dass wir mit unseren Ressourcen ordentlich umgehen. Verbieten wird nicht gelingen.
Okay.
Verbote gelingen nicht und auch wenn das jetzt sehr pathetisch klingen mag, selbst große Verbotsszenarien und wo man Leute versucht hat, über Ordnungsrecht in Bahnen zu lenken, wie beispielsweise damals die DDR oder ähnliches, sind alles nur Projekte auf Zeit und letztendlich bricht sich die Freiheit des Individuums Bahn und die Menschen lassen sich nicht über Verbote dauerhaft beherrschen oder dirigieren. Das funktioniert nicht, schon gar nicht in der demokratischen Grundstruktur, wie wir sie heute haben. Ja. Und wir werden mal sehen, was bei der nächsten Bundestagswahl dann für Konstellationen zum Tragen kommen. Ja. Aber ich glaube, eins ist klar, diese ganze Verbotsmentalität, wie wir die letztes Jahr mit dem Gebäudeenergiegesetz erlebt haben oder ähnliches, schlägt auf sehr, sehr breite Ablehnung bei einer Mehrheit der Bevölkerung. Ja. Auch wenn man in der Sache vielleicht die ein oder andere Forderung des Gebäudeenergiegesetzes vielleicht sogar unterstützt, so ist die Art der Umsetzung, die Art der Durchführung über Verbote und über Regulierung, glaube ich, der falsche Weg. Und ich glaube nicht, dass das zum Erfolg führt und ich glaube nicht, dass das dauerhaft durchhaltbar ist durch Politik.
Wie geht ihr mit den Geschichten um? Du hast gesagt, ihr habt ja hier auch Messungen gemacht. Setzt ihr auch auf irgendwelche Filter oder bietet ihr da Entsprechendes mit an?
Ja, natürlich. Natürlich sind auch wir bestrebt zu gucken, dass die schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verbrennung sich in Grenzen halten und möglichst reduziert werden. In weiten Teilen ist das natürlich ein Tätigkeitsgebiet, wo wir auch auf die Zuarbeit der Hersteller angewiesen sind, weil wir sind natürlich heute schon technisch so fortgeschritten, dass die meisten Anlagen ja nur noch mit einer CE-Kennzeichnung in den Markt kommen und individuell erstellte offene Kamine oder Grundöfen tatsächlich eher die Ausnahme sind, sondern wir haben ja geprüfte Anlagen, die über Prüfstände gegangen sind und wo man ingenieurstechnisch dafür gesorgt hat, die Anlagen verbrennungstechnisch zu optimieren. Ja. Dieser Weg ist mit Sicherheit noch nicht zu Ende. Der Weg wird mit Sicherheit noch weitergehen. Wir haben gerade eine ganz attraktive Geschichte auf den Weg gebracht hinsichtlich der Gaszusammensetzung, dass es also jetzt auch Produkte geben wird im Markt, insbesondere auch auf die Gaskamine zurechtgestellt, wo 65% erneuerbare Energien sichergestellt werden können über Biomethananteile im Erdgas. Gibt's also hier über die Mühlheimer Energiedienstleistungen als Stadtwerke, die da einen speziellen Tarif anbieten werden, bundesweit, der also dann mit entsprechend Biomethananteile dafür sorgt, dass auch ein Gaskamin extrem CO2-freundlich betrieben werden kann. Also in der Hinsicht sind wir durchaus auch aktiv und quirlen da ein bisschen. Das ganze Projekt wird dann natürlich auch gestützt von Calfire in Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber hier. Und ja, wir waren da durchaus auch ein bisschen begleitend mit im Boot. Und das Ganze wird dann jetzt ja zur kommenden Wintersaison als Produkt marktreif sein und wird dann bundesweit angeboten, dass man dann da Gas mit 65% Biogasanteil kaufen kann.
Oh, das hört sich ja schon mal sehr interessant an. War mir jetzt auch neu, aber ist scheinbar wahrscheinlich auch gar nicht spruchreif, ne?
Ja, ist doch.
Nicht wirklich öffentlich.
Doch, das Marketing ist jetzt in der Vorbereitung und der Auftakt erfolgt, aber im Prinzip ist das Produkt fertig und kann auch dann ja überall käuflich erworben werden.
Ja, ja. Dann auf also als Flüssiggas oder?
Nee, Erdgas.
Erdgas,
also im Massenbilanzierungsverfahren. Okay. Du kannst ja heute dann in jedem Postleitzahlengebiet gibst du deine Postleitzahl ein und kannst dann hier bei den Mühlheimer Stadtwerken, Mädel heißen die, kannst du halt das Produkt dann kaufen. Okay. Heißt dann Mädel Mein Biogas und hat halt einen Anteil von 65% Biomethan und würde damit sogar auch die Anforderungen des GEG für Gasheizungen erfüllen. Ja, da kannst du natürlich dann auch extra Tarife mit kleinen Mengen, wie man sie heute für Gaskamine braucht, buchen. Ja, ja. Denn sagen wir, die Grundkonfiguration, die Gebäudeheizung erfolgt über die Wärmepumpe oder über Fernwärme oder wie auch immer. Und die Gasversorgung wird eigentlich nur noch für die Zusatzfeuerstätte Kamin genutzt. Ist ja durchaus ein Szenario, wird häufiger dann jetzt vorzufinden ist und sich immer weiter etabliert, im Neubau ja schon seit einigen Jahren. Und ja, da gibt es dann auch entsprechende Produkte für. Und das ist natürlich deutlich umweltverträglicher und umweltfreundlicher, als wenn man das traditionelle Erdgas verwendet.
Ja, ja. Du fährst selber auch noch zwischendurch auf die Baustelle, ne?
Ich bin natürlich auch mit auf den Baustellen, das lasse ich mir auch nicht nehmen. denn wie ich gesagt habe, ein Impuls von mir, das Ganze zu machen, war ja, dass mich im Schornsteinfegerhandwerk genervt hat, dass man immer mehr vom Handwerker zum Verwaltungsmenschen mutiert ist. Und deswegen bin ich auch gerne auf der Baustelle und sehr zum Leidwesen unserer Monteure nehme ich dann auch sofort immer Werkzeug in der Hand und so. Aber natürlich bin ich nicht mehr tatsächlich im Tagesgeschehen am Montieren auf den Baustellen. Ja, das lässt sich nicht mehr bewerkstelligen.
Gut, bei der Größe nachvollziehbar.
Ja. Irgendwann.
Gibt's viele andere Aufgaben, die bewältigt werden müssen?
Gibt's viele andere Sachen, die auch erledigt werden müssen, ja.
Ja, hast du noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest? Oder?
Ja, was will ich euch mitgeben? Ich glaube, die Branche ist gut beraten, weiter innovativ zu sein, weiter mit Passion am Feuer zu arbeiten. Ich glaube, die Zielgruppe will das. Die Zielgruppe will Feuer, die Menschen wollen Feuer. Wir wollen Menschen verbinden mit Feuer und ich glaube, mit die wichtigsten Entscheidungen im Leben werden in Zusammenhang mit Feuer getroffen. Und bei jedem wichtigen Ereignis im Leben spielt Feuer eine große Rolle. Und von daher, glaube ich, haben wir einen Themenbereich, der auch viel, sag mal, zur Entspannung in der Bevölkerung beiträgt und zu Relax-Phasen führt und zu Entspannungsphasen führt. Und ich glaube, das ist in einer sehr turbulenten Zeit wie heute durchaus auch wichtig, dass die Menschen Ruheorte haben und Entspannungsphasen haben. Und von daher tragen wir, glaube ich, auch wenn man das nicht so primär im Fokus hat, mit unserer täglichen Arbeit durchaus dazu bei, das Leben der Menschen besser zu machen.
Ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Gerne.
Und wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke. Bis demnächst.
Tschüss. Ciao. Vielen Dank, Stefan, für das interessante Gespräch. Deine Weiterentwicklung zum Ofenbaumeister zeigt doch, wie interessant unser Beruf ist. In Mülheim findet ihr die große Ausstellung in einem alten Gebäude im Loftstil. Viele modern gestaltete Öfen inspirieren und laden zum Verweilen ein. Im Internet findet ihr sie unter www.artoffire-designforum.de und natürlich in den sozialen Medien. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.